Dome.
Show them that, yeah.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Gößl und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Nach 50 Folgen haben wir vor einem Jahr eine Pause eingelegt. Nicht, weil wir der Rhetorik überdrüssig wurden, sondern weil wir ein zweites Abenteuer begannen, das Abenteuer Erfolg. Dort geht es alle 14 Tage zwischen 5 und 10 Minuten um Themen rund um Führung, Strategie, Persönlichkeit und eben Erfolg. Doch jetzt ist es an der Zeit, das Abenteuer Rhetorik wieder aufleben zu lassen. Und zugleich mit einem Paukenschlag. Für den Auftakt habe ich niemand Geringeren als Thomas Skipwith, den vierfachen Europameister der Rhetorik, eingeladen. In den weiteren Folgen werde ich immer ein Schwerpunktthema aufgreifen. Dem werden wir uns widmen, und zwar sowohl von der konzeptionellen Seite her, als auch im Diskurs mit Experten. Nach dem heutigen Gespräch ist der erste Schwerpunkt vertrauensvolle Rhetorik. Eine Folge werde ich das Thema besprechen und eine Folge wird ein Expertengespräch sein mit zwei Menschen, die sich dem Thema Vertrauen von verschiedenen Seiten her widmen. Wie immer, wenn es wirklich spannend wird, wissen wir nicht ganz genau, wo die Reise uns hinführen wird. Aber eines kann ich Ihnen versprechen, es wird abwechslungsreich sein. Neben Vertrauen möchte ich gerne als nächstes die Rhetorik der Juristen anschauen und analysieren, was hat's eigentlich damit am Hut, dass Juristen so eine eigene merkwürdige Fachsprache entwickelt haben. Und jetzt ab ins Studio zu Thomas Skipwith.
Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Gößl und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute hier Thomas Skipwith, den vierfachen Europameister der Rhetorik. Und ich freue mich, Thomas, dass du hier bist. Herzlich willkommen in Österreich.
Ja, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich natürlich auch.
Ja, Thomas, Rhetorik, wir starten den Podcast jetzt wieder neu. Wir haben sehr viele Hörer und die Frage ist schon ein bisschen im Jahr 2015. Wo stehen wir eigentlich mit der Rhetorik? Was ändert sich? Ist das Thema, das ja schon über 2500 Jahre alt ist, überhaupt noch aktuell? Ist es nicht ein bisschen verstaubt? Wo stehen wir? Wo geht's hin? Was sagst du so?
Ich sage, die Rhetorik ist nach wie vor top aktuell. Vieles von dem, was uns schon die Griechen mitgegeben haben, können wir nach wie vor auch anwenden. Es ist vieles alter Wein in neuen Schläuchen. Also da lohnt sich schon mal auch, diese alten Techniken wieder mal anzuschauen, um sie selbst einzusetzen. Das ist wie bei jedem Thema, sagen wir, ich lerne Französisch, ja, da musst du es jeder Generation wieder neu beibringen, dass die das können. Das ist bei der Rhetorik genau dasselbe. Jetzt, es gibt ein paar Elemente, die ich beobachte heute, die sich teilweise ein bisschen verändern. So, teilweise der Sprachgebrauch, gewisse Ausdrücke kommen neu rein. Es drücken Fremdsprachen in die eigene, in die deutsche Sprache in dem Moment herein. So aus fachtechnischen Gebieten, im speziellen Informationstechnologie und dann im speziellen das Englische natürlich. Was wir in Österreich und in der Schweiz im speziellen im Unterschied zu Deutschland beobachten können, ist, dass wir noch mehr französische Begriffe in der Sprache haben, was die Deutschen teilweise nicht kennen. Also die reden dann immer von Autoreifen, bei uns heißt das Pneu, wie Pneumatik. Ja, also da muss man immer ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, wie verhält es sich jetzt gerade, damit ich dann entsprechend mein Publikum abholen kann. Und bei dem Aspekt auch gerade will ich mitgeben, ist immer wichtig zu überlegen, wer sitzt mir dann gegenüber. Ja, ich rede zu denen, sei es in einer Sitzung, sei es auf der Bühne. Und dann ist entscheidend auch, welche Worte ich einsetze, ob die mich dann verstehen oder nicht.
Ja, also eine Sache, die ich natürlich auch beobachte, ist, wir haben natürlich in den letzten so 10 Jahren hat sich schon etwas sehr Neues herausentwickelt, nämlich das ganze Thema Social Media und damit sowohl der alten SMS-Thematik, die sich jetzt ein bisschen abgeschwächt hat, dass nicht mehr alles abgekürzt werden muss, aber auch mit Twitter, das es ja auch schon viele Jahre gibt, diese 140 Charakter-Argumentationen. Was wir schon haben, ist doch, wir haben die Aufmerksamkeitsschwelle wird immer kürzer und die Botschaften müssen doch immer prägnanter werden. Es muss immer klarer auf den Punkt kommen. Wie siehst du das?
Ich sehe das genau gleich. Es ist gut, wenn man sich kurz fassen kann. Ich denke da an die ganze Wahlkampagne von Barack Obama, wie er da einen kurzen Slogan hatte mit drei Worten. Yes, we can. Das ist natürlich sensationell. Ich meine auch, das sei wesentlich da gewesen dafür, dass er dann auch gewählt wurde. Er hatte als Senator gerade mal ein Jahr Erfahrung, die er mitbrachte, wohingegen sein Konkurrent, der McCain, hatte 16 Jahre Senatsarbeit vorzuweisen. Also da war schon einiges auch in der Rhetorik drin. Ich meine, das ist auch heute noch so. Jetzt, wenn wir überlegen, ja, SMS, diese kurzen schriftlichen Arten, sich zu verständigen, da völlig einverstanden, das hat auch einen starken Einfluss auf die ganze Benutzung der Sprache. Und da lohnt es sich auch entsprechend zu überlegen, wie kommuniziere ich. Und umgekehrt, ich habe mich ja darauf spezialisiert, wie soll man von der Bühne runterreden, oder respektive wie rede ich, wie soll ich präsentieren, dann im Speziellen in Sitzungen oder dann vor größerem Publikum, so dass das Publikum nicht gelangweilt ist. Diese Kurzkommunikationsformen wie WhatsApp, SMS etc., da geht's im Speziellen um den schriftlichen Ausdruck und der ja, wird immer kürzer.
Also ich sehe es auch als in Verkaufsgesprächen, man kommt halt immer kompetenter an, wenn man in der Lage ist, sein Argument auf einen klaren, knappen Punkt zu bringen, als wenn man beginnt, lang herum zu elaborieren und spätestens, wenn der Kunde kommt und sagt, das ist aber schon teuer, wer dann in eine Argumentationskaskade verfällt, da geht die Glaubwürdigkeit durchs Fenster. Das war's dann. Ja. Ja, also wir haben schon eine Sache, es ist immer wichtiger, klar und prägnant zu sein. Und da gibt's ja, Goethe soll es gesagt haben, Oscar Wilde soll es gesagt haben in einem Schreiben, wir wissen es nicht ganz genau, nämlich entschuldige, dass der Brief so lang wurde, ich hatte für einen kürzeren keine Zeit. Aber das bringt's doch so auf den Punkt. Wenn ich in der Lage sein will, Argumente pointiert zu bringen, überzeugend zu bringen, klar zu bringen, dann brauche ich sie kurz. Und wenn ich sie kurz brauche, dann brauche ich sie vorbereitet.
Ja, und da wird ja dem Churchill nachgesagt, er hätte folgendes Zitat von sich gegeben, wenn ich nur 2 Minuten reden darf, dann brauche ich 2 Tage, um mich vorzubereiten. Wenn er 2 Stunden reden darf, dann kann er gleich loslegen. Also hier genau dasselbe, ja. Je kürzer, umso mehr muss ich mir überlegen, was will ich denn genau sagen? Also jedes Wort kommt auf die Goldwaage.
Ja.
Damit bin ich aber bei dem einen Punkt. Ich meine, in der Rhetorik ist es auch so wie beim einem Automotor. Es gibt so die optimale Betriebstemperatur. Und ich meine, auch hier gibt es die optimale Länge, je nach Situation. Also manchmal ist es ideal, wenn ich eben was ganz zugespitzt herkriege. Wobei, diese Zuspitzung ist oft ja auch nur dann möglich, wenn es eine Vorgeschichte dazu gibt. Also ich denke mir, es gibt dann so Fernsehserien und irgendein cooler Spruch da draus geht dann in den Volksmund über. Und da braucht dann einer, der diese Serie auch gesehen hat, nur noch diesen Spruch zu bringen und bang, jedem ist klar, um was es geht. Sofern er die Serie gesehen hat. Wenn er es nicht gesehen hat, dann versteht er nur Bahnhof.
Ganz genau. Ja.
Also irgendwo gibt es eine optimale Größe. Ich meine, das Ziel muss es sein, dass sich das Publikum, der Zuhörer, daran erinnern kann.
Ja.
Das ist das Ziel. Und dann manchmal schaffe ich das sehr kurz. Das bedeutet sehr viel Arbeit. Also ich bewundere die ganzen PR-Leute, die ganzen Leute, die im Marketing arbeiten, die so Werbekampagnen starten und irgendwelche Slogans sich ausdenken. Weil das ist genau deren Aufgabe. Die müssen in kürzester Zeit ihre Botschaft rüberbringen, wenn man dann so als Autofahrer unterwegs ist, dann zugepflastert wird mit irgendwelchen Plakaten. Ist mir übrigens jetzt hier bei meinem Besuch in Österreich besonders aufgefallen, da wimmelt es ja nur so von Werbeanzeigen an den Straßen entlang. Viel mehr, als wie ich es sonst in anderen Ländern wahrgenommen habe. Also das ist ganz wichtig, etwas zuspitzen zu können, um mit den entsprechenden Empfängern, in diesem Fall jetzt der Autofahrer, zu fangen mit der Botschaft.
Also die Fähigkeit, Sachen auf den Punkt zu bringen, das ist natürlich ein Thema in der Rhetorik, auch eine klare Aussage zu haben. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte meine Rhetorik verbessern, was sind eigentlich so die Elemente, die Bereiche von rhetorischer Kompetenz? Wo kann man arbeiten, woran sollte man arbeiten?
Also da gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt, der mir bei vielen fehlt, ist so das Gefühl, dass der irgendwelche Aktien drin hat, dass er für sein Thema brennt. Ich muss so den Eindruck haben, der interessiert sich dafür, der will wirklich was rüberbringen. Wohingegen bei vielen Präsentationen, die ich dann insbesondere firmenintern wahrnehme, da hast du das Gefühl, ja, du, der arme Kerl wurde geschlagen oder anderer Art bestraft, dass er jetzt das machen muss. Und dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren. Ja, also es muss eine gewisse Begeisterung für sein Thema da sein. Das macht dann auch den Unterschied zwischen einem, ja, den man engagiert, und das ist ein Profi-Redner in dem Fall, oder einer, der einfach irgendwie, ja, das mache ich mal. Also das ist meines Erachtens ein Aspekt, der oft unterschätzt wird. Dann ist es auch so, dass ich viele meiner Kunden wahrnehme, die sind so negativ eingestellt. So, das wird bestimmt nicht klappen und ich werde ein Blackout haben und die werden mich mit Tomaten und faulen Eiern beschmeißen. Ja, mit der Einstellung wirst du keinen Preis gewinnen. Also man stelle sich nur vor, einer geht hin, ist Skiabfahrts-Weltmeister. Ja, die Österreicher sind ja derzeit sensationell unterwegs. Ja, die haben wieder alles abgeräumt, 13 Medaillen oder so ähnlich. Also da können wir Schweizer nur neidisch sein. Aber wieder, mach sei. So einer wird ja in der Vorbereitung sich im Leben nicht vorstellen, wie er da mit 200 Sachen mitten in die Bäume rasselt. Sondern nein, der wird sich überlegen, wie er die ideale Linie erwischt, den Berg runter rast und dann über die Ziellinie fährt, bremst, hochschaut an die Zeitanzeige, um zu sehen, hey, meine Zeit war die schnellste. Und dann jubelt er. Also er stellt sich den Erfolg vor. Und das ist natürlich hier meines Erachtens auch oft unterschätzt. Man soll sich mental auch vorbereiten, neben den ganzen anderen Aspekten, die eine gute Vorbereitung ausmachen. Aber also schon die Einstellung ist hier auch ein wichtiger Faktor. Und dann, ja, die Vorbereitung ist die halbe Miete. Da gibt es diese ganzen Aspekte, die sich lohnen zu beachten. Wie im Speziellen, wer ist mein Publikum? Ich habe es vorhin auch schon erwähnt. Wenn du deine Leute trainierst, da ist auch ganz wichtig, ja, wer ist denn mein Kunde? Wer ist der Zuhörer? Und dann, wenn es ein jüngeres Publikum ist, dann werde ich Sprüche bringen, die die kennen, Sendungen einbauen oder als Analogien bringen oder als Beispiele, die sie kennen, die sie interessieren. Und dann umgekehrt, wenn es ein älteres Publikum ist, dann versuche ich dann, die eben dort abzuholen, wo die sind.
Ja, da habe ich einen guten Vergleich dazu. Ich habe mal von einer sehr jungen Gruppe über den österreichischen Fußballer Hans Krankl sprechen wollen und dem ich angeschaut, von wem redet dieser Typ da, dieser Opa? Ja, wen meint der? Welcher Hans Krankl? Ja, und das war, in meiner Zeit war das einer der Fußballstars sondergleichen, ja. Aber die kennen schon den Hermann Mayer nur mehr von Plakatwänden runter.
Ja.
Ja. Also wir haben natürlich Begeisterung. Ich muss mal mein Thema brennen. Wir haben das Thema der Vorbereitung. Ist natürlich ein Thema. Was ich schon noch immer wieder sehe, ist die Fähigkeit, eine Inszenierung, eine Dramaturgie zu planen. Also eine Präsentation oder auch eine Erklärung zu bringen, indem ich einmal Spannung erzeuge und dann sehr knapp und klar auf den Punkt komme und auch mit einem Paukenschlag ende. Bei der Präsentation vielleicht mit einem Pointe oder mit einem Abschlussstatement. Was ich ganz oft erlebe, selbst bei richtig guten Präsentatoren, dass die Präsentation dann am Schluss mit einem Danke für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie mir bitte ein E-Mail, auf Wiedersehen. Das ist kein Abtritt. Und wir reden ja immer über die ersten Minuten, sind der Auftakt einer Präsentation, dieser erste Eindruck, den es ja auch in anderen sozialen Situationen gibt. Und der letzte Eindruck ist ja der, der bleibt. Der erste Eindruck schafft Stimmung für den Event, für was es kommen mag. Das ist oft wichtig, dass man da klare Statements bringt. Aber der letzte Eindruck, die letzten Worte sind die, die die Leute dann noch wochenlang mit sich tragen. Und da sehe ich schon immer wieder eine echte Schwäche in der Dramaturgie und dann noch in Abschluss mit Paukenschlag. Und wenn wir da ins Kino schauen, da gibt's dann immer den Bossfight, wo dann ganz groß am Schluss ja noch gekämpft wird und dann ist die Welt wieder heil. Und wenn ich mir da manche Präsentationen anschaue, dann ist es irgendwie so ein, der Boss ist in den ersten 3 Minuten getötet worden und dann hat man noch 15 Formulare ausgefüllt.
Ja, absolut. Also die Höchststufe oder die Steigerung von dem, was du erwähnst, ist dann die Firmen, die eine PowerPoint-Vorlage haben und diese PowerPoint-Vorlage hat als letzte Folie dann diesen Text drauf, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, da schläfst du ein, ja.
Ja.
Und das ist schade. Da empfehle ich dann jeweils was anderes zu machen, und zwar dort auf dieser letzten Folie entweder eine Aufforderung ans Publikum zu richten. Ah, das kann in irgendeiner Art sein, so rufen Sie mich an. Wäre jetzt ein bisschen plakativ und plump, aber in die Richtung geht's. Ah, oder von mir aus die E-Mail-Adresse oder die Webadresse, wo man möchte, dass der dann dahin geht. Oder dass man eben hier nochmal seine Hauptbotschaft wiederholt. Also, ja, wir sind die Besten für Tonstudios. Oder was auch immer. Oder wir sind das beste Steakhouse in der Stadt.
Ja.
Kommen Sie vorbei. Dann, ja. Das hat nochmal mehr Drive als dieses vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist im Prinzip, wie wenn du mit einer Frau dann ausgehst, ein Rendezvous hast, und dann machst du mit Vorteil zum Schluss einen guten Eindruck, einen guten Abgang, damit die dann die Nacht lang an dich denkt und sagt, oh, ich hoffe, er ruft dann jetzt demnächst noch wieder an. Oder schick mir eine SMS. Ja, das so muss es sein. Und nicht so, ja, das war wieder irgend so ein Typ, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Wen kann ich dann sonst dann morgen noch wieder treffen für einen Kaffee oder so?
Und in der Rhetorik reden wir sehr viel über rhetorische Werkzeuge, Muster und Figuren haben wir da auch immer wieder. Und damit natürlich ein klassisches Muster, diesen Fünf-Satz, ja, wo wir immer sagen, starte mit einem klaren Statement, bring Begründungen für dein Statement und ende mit einer klaren Conclusion, mit einer Handlungsaufforderung. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz zentrale Sache. Aber neben der rhetorischen Kompetenz gibt es ja schon noch ein Thema, und ich glaube, das sollten gerade wir beide besprechen, weil ich, der da so in seinem österreichischen herumgrundelt und du mit deinem Schweizer Gesang, wie ist das jetzt mit Rhetorik und Dialekt? Ja, gerade wir Österreicher, ich höre das immer wieder in meinen Seminaren, muss ich nicht Hochdeutsch reden oder wie wir in Österreich sagen, nach der Schreibe reden, damit ich kompetent ankomme. Ich sehe in Österreich da sehr, sehr starke Tendenzen, wenn jemand nicht klar sprechen kann, dann kann er nicht so intelligent sein. Wie siehst du das, wie ist es in der Schweiz und wie ist es generell in der Rhetorik? Ist es wichtig, eine Schriftsprache oder eine Normsprache zu sprechen?
Also ich bin allgemein der Meinung, es ist von Vorteil, viele Sprachen zu sprechen. Also jetzt beispielsweise Englisch ist für mich eine ganz wertvolle Sprache. Globalisierte Welt, ganz vieles läuft auf Englisch. Und dann ist natürlich auch von Vorteil, wenn ich sowohl den Dialekt gut beherrsche, wie auch die Standardsprache. Jetzt wir im Süden vom deutschsprachigen Raum haben meines Erachtens den Vorteil, dass das im Norden eher als angenehm empfunden wird. Im Unterschied umgekehrt, weiß ich von vielen, empfinden sie so ein hartes Norddeutsch als sehr, eher unangenehm, eher so, erinnert sie irgendwie an den Befehlston eines Militärmachthabers. Und das kommt dann oft nicht so gut an, ganz abgesehen davon, wie dort die Wortwahl ist. Also immer wieder zum Schmunzeln bringt mich, wenn dann ein Deutscher in der Schweiz ist, er geht in die Kneipe und bestellt sich dort ein Bier. Der sagt dann, der Gast, ich krieg ein Bier. Ja, und der Schweizer das so, hä, was, das weißt du noch gar nicht? Sondern bei uns heißt es, darf ich ein Bier haben? Oder ich hätte gern ein Bier. Also hier wird ganz anders formuliert, viel höflicher, mindestens in unseren Ohren.
Da haben wir auch in Österreich was Ähnliches. Also wenn wir in Verkaufstrainings und Co. schauen und die klassische Verkaufsliteratur, dann heißt es natürlich immer, weg mit dem Konjunktiv. Das ist, die Möglichkeitsform ist eine Unmöglichkeitsform, hat jemand mal von der Bühne gesprochen und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe mir sehr früh schon angewöhnt, niemals ein Konjunktiv zu verwenden. Und ich habe dann entdeckt, dass es in Österreich nicht eine Möglichkeitsform gibt, sondern es gibt auch eine Höflichkeitsform. Und der klassische Österreicher redet sehr gerne im Konjunktiv, um nicht so viel Platz einzunehmen und den anderen auch noch Platz zu geben, selbst sich einzubringen ins Gespräch. Und bei uns in Österreich ist es eher so, wenn jemand nie den Konjunktiv verwendet, dann ist es eher unhöflich. Und wenn der der Meinung ist, er weiß eh schon alles, dann soll er ruhig tun, mal schauen, wo er bleibt. Ja, und das ist dann meistens der Fall, wo die Personen dann irgendwo, wir sagen in Österreich, dann anrennen, mit anderen Worten, über ein Problem stolpern. Ja. Ich glaube, da ist die Schweiz mit der Möglichkeitsform gar nicht so weit davon entfernt.
Ja, einverstanden. Jetzt ist je nach Situation eben das eine oder das andere opportun, ja. Und da gibt es ganze Studien dazu. Also Erikson war einer, der diese ganzen Möglichkeitsformen der Sprache untersucht hat, um Sachen abzufedern, weicher zu machen, nicht so in Absoluten zu sprechen. Und das gibt Situationen, wo sich das eignet. Und dann gibt es Situationen, wo ich sage, nee, das empfehle ich jetzt nicht. Also wenn einer ein Projekt präsentiert, hat eine Sitzung, er soll da was zum Besten geben und er ist der Meinung, man sollte von mir aus eine neue Software einführen. Und wenn er da dann sagt, ja, ich würde das tun, dann ist das schwach. Dann empfehle ich ihm zu sagen, ich bin der Meinung, eine neue Software einzuführen hat nur Vorteile. Also da empfehle ich ihm, im Indikativ zu sprechen. Das kommt dann stärker rüber. Also da ist dann das Höfliche raus. Je nachdem, also eben wieder in der Kneipe, da habe ich dann gerne wieder diese Höflichkeit. So Wortwahl, auch ein großes Thema. Insgesamt, hier sind das so Techniken, die schon seit Ewigkeiten da sind und man muss sie halt sich immer wieder aneignen, muss immer wieder lernen, immer wieder üben auch. Gewisse machen dann ein Training und dann machen sie 6 Monate lang nichts, üben das nie. Und dann ist kein Wunder, dass es wieder verloren geht. Also wenn ich Französisch während 6 Monate nicht spreche, dann habe ich vieles von dem Wortschatz, das vorher aktiv war, schon wieder, wenn, dann noch im Passiven, wenn ich Glück habe, und sonst ist es ganz gelöscht.
Ja.
Also es ist hier genauso, nur sind sich dessen viele nicht bewusst.
Ja. Also jetzt, wo du Wortwahl ansprichst, auch da leben wir heute in einer Zeit, in der es eine rhetorische Kriegsführung gibt, die rhetorische Kriegsführung gab es ja immer. Aber sie wurde selten auch so zum Thema gemacht mit dem Unwort des Jahres und dem Wort des Jahres. Also das wird ja schon sehr stark auch thematisiert. Und was wir halt heute auch sehen, ist natürlich die politische Besetzung von Begriffen. Also das ist eine rhetorische Strategie, dass ich einen Begriff besetze und auch monopolisiere. Also da gibt's ja ganz viel. Wie ist da dein Aspekt dazu? Ist das jetzt gefährlich? Ist das gut? Ist das part of the game, wie wir in Österreich sagen? Also das gehört einfach dazu. Damit muss man halt leben.
Ja, also meines Erachtens muss man damit leben. Und da gibt's ganz schöne Beispiele. Also in der Schweiz ein Begriff, der da geprägt ist, auch die Diskussion vermutlich her, ist die ganze Energiegewinnung mit Atomkraftwerken. Jetzt ein Gegner nennt das ein Atomkraftwerk und ein Befürworter nennt es ein Kernkraftwerk. Und diese beiden Begriffe sind unterschiedlich belegt. Ja, Atomkraftwerk ist negativ belegt, so von wegen Gefahr, man weiß nicht recht, was das soll. Und dann Kernkraftwerk ist eher so ein bisschen positiv, ist was Modernes oder was Gutes. Und da werden dann entsprechende Begriffe gebraucht. Und ja, wenn du jetzt überlegst, so da geht's das bis hin zu dem einen, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Ja, die Parteien, die werden die Worte so wählen, dass es für sie gut aussieht. Klar. Jetzt meines Erachtens ist eben entscheidend schon mal, dass man sich dessen bewusst wird. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir hier auch aufklären, weil die Rhetorik ist an und für sich neutral. Es ist eine neutrale Technik, wenn man so will. So wie wenn man ein Messer einsetzt. Ja, das Messer kannst du einsetzen, um ein Steak zu schneiden oder ein Butterbrot zu schmieren. Oder du kannst es einsetzen, um jemanden umzubringen. Das Messer ist soweit neutral. Was man dann damit macht, das macht den Unterschied. Bei den Worten ist es genau dasselbe.
Und da geht es halt sehr darum, auch welche Begriffe kann ich für mich besetzen. Also auch welche Begriffe hefte ich mir auf meine Fahnen? Was sind meine Fahnenworte? Mhm. Und in der Politik haben wir den Begriff der Fahnenworte ja sehr stark. Da gibt es also in Österreich zum Beispiel eine Partei, die das Wort sozial für sich monopolisiert. Und da gab es eine andere Partei, die hat versucht, ein bisschen hineinzugehen und das Wort mal auch ein bisschen anders zu interpretieren. Und da wurde sofort mit schwersten Geschützen aufgefahren, so nach dem Motto, das ist unser Kernland, da greifst du nicht hin. Ja, und jetzt, wir haben in Österreich gerade die Debatte rund um eine Steuerreform und die wurde schon vor 2 Jahren begonnen. Also da wurden die ersten rhetorischen Schlachten geschlagen, rund um den Begriff der Gerechtigkeit, der Steuergerechtigkeit. Und da geht es ja sehr darum, dass die Österreicher und vor allem auch die Reichen jetzt auch ihren Beitrag leisten müssen. Und ich sage dann in meinen Vorträgen immer so lachend von der Bühne, ob denn die ganzen Unternehmen im Raum wissen, dass es im nächsten Jahr in Österreich keine Steuern mehr geben wird. Und dann schauen mich alle groß an und sagen, ab nächsten Jahr gibt es keine Steuern mehr. Niemand wird mehr Steuern zahlen. Aber jeder muss jetzt seinen Beitrag leisten. Und in Österreich haben wir, das ist schon ein bisschen ein Volkssport. Ja, Steuerhinterziehung ist so ein Kavaliersdelikt. Faktisch ist es ein Betrug am Staat, an der Gesellschaft und damit effektiv an sich selbst. Ja. Aber es ist ein kleiner Gesellschaftssport. Aber wer seinen Beitrag nicht leistet, der outet sich ja tatsächlich als sozial völlig außerhalb jedes tolerierbaren Bereichs. Ja, und das sehen wir heute sehr stark, dass es gar nicht mehr darum, dass nicht mehr diskutiert wird, dass irgendwelche Steuern eingeführt werden, sondern dass jetzt auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe einen Beitrag leisten soll. Und dagegen zu argumentieren, ist nun einmal sehr schwer. Weil zu sagen, nein, ich will meinen Beitrag nicht leisten, das geht einfach nicht in einem sozialen Gefüge. Und da haben wir natürlich schon sehr viele rhetorische Kriegsführungen in den letzten Jahren. Und aus Großbritannien kommt ja der Begriff der Spin-Doctors, Botschaften so lange zu spinnen, zu drehen, zu verändern, bis ich andere Emotionen mitbringe. Und da ist, bin ich ganz bei dir. Da ist es wichtig, dass wir einfach eine, ein Bewusstsein haben, das passiert, und da auch ein bisschen in der Lage sind, hinter die Kulissen zu schauen. Oder wenn ich eine Firma bin, mir überlege, mit welchen Begriffen will ich eigentlich besetzt sein. Da geht es dann um Corporate Language, Corporate Identity. Welche Begriffe sollen in meinen Angeboten vorkommen? Was sind die Worte, mit denen ich mich umgeben will? Da geht es nicht darum, in ein Mission Statement irgendwelche leeren Floskeln reinzuschreiben, sondern geht es darum, ins tägliche Verhalten der Firma, das der Kunde sehen kann, diese Begriffe unterzubringen und auch zu zeigen, dass sie gelebt werden. Und damit haben wir dann schon sehr praktische rhetorische Kriegsführung, hoffentlich nicht ganz so kriegerisch und nicht ganz so tödlich, aber da geht es ganz klar um darum, dass wir bestimmte Wirkung bekommen.
Ja, unbedingt. Also verschiedene Worte kommen mir da in den Sinn, die meines Erachtens als Beispiel hergenommen werden können. In der Schweiz wird immer mal wieder von Steuergeschenken gesprochen. Da muss ich sagen, ja, sorry, das sind zwei Wortteile, die sich widersprechen. Ja, die Steuer nimmst du mal weg und dann schenkst du ihm was. Na, das kann ja nicht
sein. Nach Abzug von gewissen Verwaltungsabgaben.
Ja, genau. Ja. Also du nimmst ihm 100 weg und dann schenkst du ihm 20. War das dann ein Geschenk? Ja, nee, du hast ihm immer noch 80 weggenommen. Also du hast ihn immer noch mit 80 besteuert. Das ist ein Witz.
Aber das ist eine alte...
Die linke politische Seite argumentiert damit. Da muss ich sagen, okay, da muss man eben mal auch erlauben, das zu hinterfragen.
Man muss aber auch in die andere Richtung schauen. Das ist ein alter Manipulationstrick, herzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt mal 100 weg. Und dann feierst du, dass du ja wieder 40 zurückgeholt hast. Und das ist auch eine Methode, die, wenn wir in die Medien schauen, gerade in Arbeitskämpfen sehr gerne gemacht wird. Wird immer die Latte hinausgeschoben, da redet man von Kürzungen und Co. Und am Schluss ist auch eine Kürzung da, weil sie wirtschaftlich erforderlich ist. Und die andere Seite feiert, dass sie die Kürzung kleiner gemacht hat. Ja, und das war so, in Österreich gab es eine Schlagzeile, da stand, die Regierung hätte es geschafft, die Neuverschuldungsrate wurde gesenkt. Also wir gehen jetzt langsamer pleite. Und das war für mich so, also wenn ich zur Bank gehe und sage, ich gehe jetzt langsamer pleite, dann ist das nichts, wofür ich Pluspunkte bekomme.
Ja, absolut. Das erinnere mich an irgendein, ich meine, deutsche Politiker so mal von dem Negativwachstum gesprochen haben. Das ist genau die gleiche Kerbe, ja. Also man wächst, aber negativ. Ja, super. Naja, das ist natürlich nix. Jetzt, wenn wir als Unternehmen das betrachten, dann ist es, wie du sagst, natürlich wichtig, hier zu überlegen, welche Worte brauchen wir in unserer Kommunikation, die dann in einer bestimmten Art und Weise belegt sind. Ich erinnere mich ein paar Jahre zurück, da war die IBM ganz groß mit einem Begriff, den sie versucht haben einzuführen, und das war mit diesem Begriff On Demand, also auf Abfrage. Zu Beginn hat niemand verstanden, was das wirklich soll. Das Konzept war aber dies, dass Firmen haben einen bestimmten Bedarf und manchmal eben schwankenden Bedarf an Speicherplatz für Daten. Und damit dann nicht das Unternehmen selbst Server kaufen muss, um diese, oder Festplatten etc., um diese Daten zu speichern, konnte man die bei IBM dazu mieten. Und je nachdem, wie viel man benutzt hat, hat man mehr oder weniger bezahlt. Das war ein ziemlicher Flop. Das ging den Leuten nicht in den Kopf. Bis dann ein schlauer Typ aus dem Marketing, und ich weiß nicht, ob der von IBM war oder woanders her, dann mit dem Begriff der Cloud kam. Und heute, meine ich, wüssten die meisten, was die Cloud bedeutet. Ja, irgendwo ist eine Wolke, sprich, da stehen ein paar Server rum, und da kann ich dann meine Daten ablegen. Super, und das ist unterdessen, ich meine, bei vielen rein. Das versteht man jetzt.
Das ist immer auch eine Methode. Das Labeling, ich gebe der Sache einen Namen, damit wird sie greifbar, damit sie wird sie sexy zum Teil, je nachdem, welchen Namen ich draufsetze, und damit wird es dann auch tolerierbar. Ja, und damit sind wir wieder bei der rhetorischen Kriegsführung, bei dem, mit welchen Worten spiele ich mich da. Und ich finde es ja sehr spannend, dass es dann oft, dass Inhalte, die an und für sich die gleichen bleiben, die sich inhaltlich nicht ändern, durch eine ganz leichte Variation der Bezeichnung auf einmal beim Gegenüber völlig andere Emotionen auslösen. Ja. Zum Beispiel gab es da einen Test in Österreich bei Mobilfunkanbietern. Die haben nicht mehr geschrieben 24 Monatsvertrag, sondern stand dann drüber Vereinbarung. Und drunter stand auch nicht mehr Unterschrift, sondern Bestätigung. Und die Aufgabe war nur zu sagen, für die Verkäufer zu sagen, wenn sie diese Vereinbarung bitte hier bestätigen würden. Und die Abschlussquote ist massiv gestiegen gegenüber den anderen Testshops, wo gesagt wurde, wenn sie bitte den Vertrag hier unterschreiben würden. Warum? Weil wenn ich höre Vertrag und unterschreiben, dann kommt gleich das ganze große Thema mit Juristerei und Bindung und oh mein Gott, wie komme ich da wieder raus? Aber eine Vereinbarung bestätigen, ja, das mache ich doch gerne. Ja, und das ist halt, für mich gibt's in der Rhetorik keine Synonyme. In meiner Welt ist es, die Rhetorik oder die Sprache an und für sich ist extrem ökonomisch. Und ich gehe nicht her, also die Sprache geht nicht her und sagt, es gibt für die gleiche Sache zwei Begriffe. Das wäre nicht ökonomisch. Sondern wenn ich zwei Begriffe habe, gibt's andere Emotionen, andere Bedeutungen dafür. Und die Kunst eines guten Rhetorikers ist es ja, Begriffe zu finden, Begriffe dann auch zu spinnen und sich damit zu spielen, die Sachen dann greifbarer machen und für den anderen auch besser nehmbar machen.
Absolut, und da sind wir wieder bei der Publikumsanalyse. Ja, weil ich werde ja kaum gleich sprechen mit meinem Bruder. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein Kind, da spreche ich anders mit meinem Bruder wie mit meinen Eltern, wie mit meiner Großmutter. Da habe ich ein anderes Vokabular. Da benutze ich andere Worte, da beschreibe ich andere Dinge. Ja, teilweise erzähle ich gewisse Dinge dem Bruder, aber nicht der Großmutter. Oder der Großmutter von mir aus noch, weil die hat ein bisschen mehr Abstand, aber da das, was ich gerade Gefährliches gemacht habe, werde ich der Mutter nicht erzählen, weil ich weiß, wie die reagiert. Genau um das geht's natürlich auch im Business, da geht's auch in der Politik drum. Ich muss da die Worte wählen können, die den anderen, die es ihm einfach machen, ja, meinen Standpunkt schon mal zu verstehen. Und dann je nachdem mir dann beizupflichten oder beizustimmen. Insofern auch sehr spannend die ganze diplomatische Sprache. Also ein Diplomat, der sagt ja schon auch mal Nein, nur der macht das auf eine Art und Weise, wo es der Gegenüber ja teilweise gar nicht merkt.
Ja, genau.
Aber nur zu sagen, also hier ist auch wieder genau dieses Thema. Er macht dieses Verbal-Judo. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, aber auf alle Fälle ist er da. Und das ist natürlich dann geschickt. Und wer da viele Varianten drauf hat, der ist wirklich ein guter Rhetoriker. Wie in der Führung. Wenn eine Führungskraft nur einen Stil drauf hat, wird er mit ein paar seiner Mitarbeiter super gut können und mit dem Rest überhaupt nicht. Die gute Führungskraft ist diejenige, die mehrere Stile drauf hat und erkennt, wer welchen Stil braucht. Also einer muss ganz dicht an die Leine genommen werden und den anderen, dem triffst du dich einmal pro Jahr zum Mittagessen, der macht selber. Weil der das so will und der fühlt sich wohl, wenn der an der langen Leine gelassen wird und der andere muss da ganz nah genommen werden. Also hier ist genau dasselbe. Ja. Also ein Rhetoriker, ein guter ist einer, der es schafft, unterschiedliche Leute im Publikum abzuholen oder der Verkäufer schafft es eben, unterschiedliche Einkäufer, Kunden entsprechend abzuholen. Deshalb ist es so wichtig, dass der zuhören kann. Das ist dann im speziellen Verkauf dann wichtig. Wenn ich dann schon mal eingeladen bin, um eine Präsentation zu halten, ist es insofern schon zu spät, um das noch abzuchecken, oder fast zu spät, weil ich den großen Anteil habe an der Sprechzeit.
Ja. Jetzt zum Abschluss von der heutigen Sendung muss ich schon noch durch eines fragen. Europameister der Rhetorik, heißt das, dass man besonders schnell oder besonders weit sprechen kann? Wie kommt man zu diesem Titel? Ich finde das extrem spannend. Bitte erzähl uns ein bisschen was davon.
Es ist ähnlich wie im Tennisclub. Ja, man muss also Mitglied sein, jetzt in diesem Fall in einem Rhetorikclub. Da gibt es dann einen Clubwettbewerb. Derjenige, der den Clubwettbewerb gewinnt, qualifiziert sich für die nächste Runde, in diesem Fall dann den Interclub-Wettbewerb. Der Sieger geht an die Schweizer Meisterschaft und der Sieger geht dann entsprechend auch an die Europameisterschaft, also qualifiziert sich dann. Und da kann ich dann den Bogen schlagen, so was wir vorher kurz angerissen haben, im Zusammenhang mit den Dialekten. Das Ganze hat auf Deutsch stattgefunden und das befriedigt mich dann doppelt, weil die meisten meiner Konkurrenten waren aus Deutschland. Und in der Schweiz haben wir so ein bisschen diesen Eindruck, ja, wir sind nicht so gut wie die, wir können nicht so eloquent reden wie viele Deutsche. Das ist ja teilweise auch tatsächlich der Fall. Und trotzdem ist es mir gelungen, alle die zu besiegen. Und ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir einfach überlegt, okay, wer sitzt da in der Jury, wie kommt das an, was muss ich bringen? Und habe dann meinen Dialekt zu meinem Vorteil eingesetzt. Also hier ganz klassische Judo-Technik auch wieder. Ja, die Kraft des anderen benutzt du für dich selbst, lenkst es um und boom, hast du ihn. Genauso habe ich es gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann jetzt in einem anderen Fall nicht auch mit gleicher Vorbereitung hingehen müsste, wenn ich wieder ein anderes Publikum habe, um die dann von meinem Standpunkt oder von was immer ich ihnen mitgeben will, zu überzeugen. Das Schöne an den Wettbewerben ist es gewesen für mich, dass ich ja die Motivation hatte, an meiner Rede zu feilen, zu feilen, zu feilen und zu überlegen, war das jetzt gut genug oder muss man das noch ändern? Und ja, also meistens komme ich aus einer Rede, aus einer Präsentation raus, auch wenn ich eine Keynote gebe, wo ich sage, oh nein, also das hat mir gar nicht gepasst, da hätte ich gerne was anderes gesagt. Und dann feile ich dran, damit es das nächstes Mal so ist.
Und ich glaube, wir können es ruhig sagen, der Club hat ja einen Namen, den gibt es auch international, also die Toastmasters.
Ja, genau.
Ja, kommt aus den USA und ist also vor allem für Personen, die das semi-professionell machen wollen, also die jetzt nicht professionelle bezahlte Speaker sind, sondern die klassisch sagen, ich möchte in der freien Rede besser werden, für die sind eigentlich diese Clubs genau die richtigen.
Absolut.
Und für die Profis, die sagen, die ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte Honorare bekommen dafür, dass ich vor 500.000, 2.000 Menschen spreche, das ist dann die GSA, die German Speakers Association, die Vereinigung der deutschsprachigen Redner, die dann dort ansetzt und diese Menschen abholt und denen ein Zuhause gibt.
Völlig einverstanden. Jetzt, ich sage jeweils immer, eben ein Toastmasters Club oder in unserem Fall nennen wir sie Rhetorikclubs, das ist ein ideales Übungsgelände. Da muss man hin, also wie beim Tennis. Ich muss im Club Mitglied sein, dann gehe ich auf den Platz und ich übe. Ab und zu mal mache ich ein Profi-Seminar, der gibt mir wieder ein paar neue Techniken mit oder sagt, okay, hier dran musst du arbeiten und dann stelle ich mich wieder auf den Platz. Das ist hier genau dasselbe. Ja, da gehe ich zum Toastmasters Meeting, zu diesem Treffen, um da wieder zu üben. Also das ist auch für Leute, die schon weit fortgeschritten sind, eine ideale Gelegenheit, um à jour zu bleiben, um im Training zu bleiben. Ja, also nicht wie im Sprachunterricht, Französisch, wenn ich mal ein Jahr dort war, dann läuft das super gut, aber nachher 2 Jahre lang nichts gemacht, dann habe ich die Hälfte vergessen. Also hier genauso, das ist gut, immer dran zu bleiben. Und wenn man nicht entsprechend viele Auftritte hat, Aufträge, dann muss man halt sonst dafür sorgen, dass man vor Leuten reden kann und üben.
Super. Thomas, vielen lieben Dank. Vierfacher Europameister Rhetorik. Freut mich sehr, dass ich mit dir wieder den Auftakt für den Podcast das Abenteuer Rhetorik machen konnte. Liebe Hörer, das war heute ein spannendes Thema. Beim nächsten Mal bin ich für Sie da. Wir werden uns darüber unterhalten, wir uns Gedanken machen über die Rhetorik des Vertrauens. Da geht es dann darum, dass ich Ihnen ein paar Sachen präsentiere, ein paar Ideen präsentiere und danach folgend dann auch ein Expertengespräch von 3 Personen, die sich zum Thema Rhetorik des Vertrauens Gedanken gemacht haben und die da ein bisschen diskutieren. Ihnen wünsche ich noch viel Erfolg, alles Gute. Mein Name ist Stefan Gößl und einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Ja, das war doch ein spannendes Gespräch. Während Sie darauf warten, mit dem Thema vertrauensvolle Rhetorik weiterzumachen, warum hören Sie nicht ins Abenteuer Erfolg hinein? Dort geht es aktuell um die Frage, wie Erfolgsverwöhnte ihr Scheitern vorprogrammieren. Denn Scheitern ist ja auch eine Seite des Erfolgs. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und viel Erfolg. Ihr Stefan Gößler.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at. Da 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 da